Ja, moin zusammen und herzlich willkommen bei einer ganz anderen Art von Folge heute bei Energiezone. Jetzt wieder zurück aus Berlin, aber wir haben die am vergangenen Dienstag in Hamburg im 1,5 Grad Office, super nice Showroom am Berlindamm aufgenommen. Und das war unsere erste Folge, die wir live aufgenommen haben mit einer Panelsituation und mit mehreren Gästen gleichzeitig. Dadurch vielleicht ein kleines bisschen weniger in die Tiefe, aber trotzdem spannenden Content besprochen. Ich fand's alles mega, hat auch alles super geklappt. Wir hatten zu Gast die ganzen schon Energiezone berühmten Hamburger Gäste, Stefan Müller von Enerpark, Max Amir Dieringer von CF Flex Power und da Philipp Schröder kurzfristig leider unpässlich war, hat die Sophia Rödiger von 1,5 das Panel eröffnet. Das hat man jetzt hier nicht mehr mitgehört in der Podcast-Aufnahme. Und natürlich Kevin Wieland von OpenWB, der kurzfristig eingesprungen ist, der war auch vor Ort. Ganz herzlichen Dank auch nochmal an das Team von 1,5 Grad, die zusammen mit Olivia aus unserem Team hier bei der ONU Energy da wirklich einiges geleistet haben, um uns den Raum zur Verfügung zu stellen und uns also herzlich willkommen geheißen haben. Ist nicht selbstverständlich, war total guter Community Spirit und Community Ansatz und so ist die Folge auch dann aufgenommen worden mit ganz vielen Publikumsfragen und am Ende arbeiten wir alle an einer großen Energietransformation und Veränderung des Systems und ziehen da alle am Strang. Es ist, hat echt Spaß gemacht. Danke an alle dafür. Auch an die Food-Sponsoren, die Braker Mühle, die als Food-Sponsor mit den besten Champagner-Roggenbrötchen der Welt. Die Kollegen vom Küstenswien, die uns Matt gesponsert haben, weil Alex unbedingt Matt-Brötchen, Matt-Eagle wollte. Und aber natürlich hatten wir auch die vegane Alternative aus der No Meat Factory dort. Und wir hatten circa 120 Leute zugelassen für die Räumlichkeiten, hatten aber fast doppelt so viele Anmeldungen. Von daher auch nochmal, also scheint recht gut angekommen zu sein. Und auch vom Feedback her, was wir da vor Ort gehört haben, ist auf jeden Fall ein Format, das wir wiederholen werden. Wir haben euch alle nicht vergessen. Wie hat es Tobi von der CEO, mein Mitgründer hier von ONU Energy, gesagt, wir haben da vielleicht eine kleine Tradition begründet. Und für alle, die nicht live dabei sein konnten, wir überlegen uns, ob wir das in anderen großen deutschen Städten wiederholen werden, also zum Beispiel in Berlin, wo wir ja auch sitzen hier mit ONU Energy, unserer Company, oder in München, in Frankfurt, in Köln, vielleicht auch mal in Stuttgart oder so, falls ihr da Interesse hättet, mit dabei zu sein oder uns unterstützen wollt, dann schreibt uns gerne wie immer unter team@energiezone oder bekundet euer Interesse auf www.energiefrühstück.de. Da nehmen wir jetzt einfach nur so quasi wie eine E-Mailing-List die Interessen auf und gucken dann, dass wir euch einladen, wenn da ein neuer Termin steht. In jedem Fall kommt hier jetzt die Aufnahme. Ihr werdet merken, wir haben mit Absicht eine Version des Masterings genommen, wo man die Hintergrundgeräusche noch so ein bisschen mithört, damit man diese Live-Atmosphäre auch mit aufschnappen kann. Es ist so ein kleines bisschen weniger clean, also hoffe, dass das trotzdem okay für euch und ihr könnt euch trotzdem alle gut verstehen, vor allen Dingen die Leute aus der Community, die selber Fragen gestellt haben. Letzter Dank gilt Tobias Pusch vom Wortlieferant, der uns bei der Live-Aufnahme vor Ort und auch bei der Produktion mit der Technik mega professionell geholfen hat. Also wer da auf der Suche ist nach Unterstützung für Podcasts, immer einfach bei ihm direkt melden. Jetzt aber erstmal ganz viel Spaß mit der ersten Live-Folge von Energiezone aus Hamburg am Rande der OMR. Viel Spaß damit. Ciao, ciao.
Kann losgehen. Okay, Stefan, was machst denn du hier?
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Wir haben uns ja schon bei der Energiezone kennengelernt. Ja, Enerpark, mein Name ist Stefan Müller. Ich bin Mitbegründer und Mitinhaber der Enerpark-Gruppe. Wir haben während der ganzen Podcasts auch mit dir viel so diese Buzzwörter gelernt. Also zusammenfassend kann ich sagen, bootstrapped und grown up sind wir, glaube ich. Also irgendwie, das sind so die Worte. Was ist anders bei uns zu 1,5? Wir haben keinen Hashtag und wir haben keinen Showroom. Also deshalb erklärt das schon so ein bisschen, dass wir nicht in dem klassischen B2C sind, sondern wir bauen solare Großkraftwerke. Wenn ihr die A7 hochfahrt, rechts und links, so drei Viertel gehören uns, würde ich sagen. Und unser Kunde ist im Endeffekt der Stromabnehmer. Und deshalb kennen wir uns auch.
Ja, vielen Dank auch. Von meiner Seite danke für die Einladung. Ich bin Max Amir Dieringer von FlexPower. Wir als FlexPower, wir sind als Stromhändler und Stromlogistiker im deutschen Markt aktiv. Ja, klingt fancy. Was bedeutet das im Prinzip? Managen wir Stromflüsse von Dritten, zum Beispiel von der Enerpark oder einem Mitbewerber der Enerpark. Und wir integrieren diese Erneuerbaren ins System. Wir sind sozusagen die Schnittstelle zum Markt. Wir machen das, in Deutschland wird das auch als Direktvermarktung bezeichnet. Das ist auch in, zum gewissen Maße regulatorisch verankert. Also wir nehmen diese Anlagen bei uns ins Portfolio auf, vermarkten die dann, machen sozusagen aus diesem, aus dieser Commodity Grünstrom dann im Endeffekt Geld. Also wir sind die Schnittstelle zum Markt an dieser Stelle.
Mein Name ist Kevin Wieland. Ich bin Geschäftsführer der OpenBW GmbH und Co. KG. War kürzlich erst bei Alex im Podcast. Bin der Einladung, hierher zu kommen, dann natürlich sehr gerne gefolgt, um mich noch mit auszutauschen, um euch auch gegebenenfalls zu erhellen. Wir haben eine intelligente und modulare Wallbox. Um es aufzugreifen, im Gegensatz zu 1,5 Grad, immer dann relevant, wenn es nicht unbedingt neu ist, sondern Bestand ist und für technikaffine Leute.
So, jetzt habe ich mir Fragen ausgedacht für jeden von euch. Meine erste Frage geht an dich, ich gehe hier rein rum und dann seid ihr schon dran. Also ihr könnt euch jetzt schon nicht überrascht tun, wenn ich gleich frage, jetzt Fragen aus dem Publikum. Sonst nehme ich jemanden dran, auch wer sich nicht meldet. So, seid ja alle Energiezone-Hörer, seid also informiert. So, die erste Frage geht an dich. Hier sehen wir so ein klassisches Solarpanel, da wo die Leute davor stehen. Das ist, was es jetzt ja im Großhandel teilweise schon für 30 Euro netto gibt. Und dann haben wir, Elon und ich, ja schon einen Scherz gemacht, dass es ja günstiger ist, sich damit jetzt so einen Zaun zu bauen auf dem Grundstück, als mit den klassischen Materialien, die man im Baumarkt findet. Wenn man jetzt so ein Panel in der Größe in so klassisch sozusagen Holzverschnitt kauft im Baumarkt, da zahlt man 70 Euro, fast den doppelten Preis. Deswegen tatsächlich die erste Frage an dich. Wird das so bleiben? Wird es noch günstiger? Oder verändert sich dieser Markt, weil jetzt die ganzen chinesischen Produzenten auch pleite gehen?
Ja, also der Markt ist erstmal sehr fokussiert, ne? Also die ganze Entwicklung ist halt wirklich hier in Europa gestartet, so um die 2000er, vielleicht noch früher. Die ersten Produzenten kamen von hier. Mittlerweile, und ich glaube, beim Energiezone-Podcast habe ich schon so ein bisschen meinen Traum verloren, dass es in Europa irgendwann mal eine richtige, volle Wertschöpfung gibt bei der Produktion von Solarmodulen, weil es mittlerweile so ist, dass nicht nur 90% der Module aus Asien kommen, sondern eben auch 95% der Maschinen, die Solarmodule fertigen. Und das, da ist leider der Zug abgefahren. Wir hoffen, dass Firmen, die auch hier sind, vielleicht die Kurve nochmal kriegen. Ich denke mal, im Module Assembly Bereich, also wo das Modul selbst dann gefertigt wird, das macht einfach technisch auch Sinn, weil wenn man so ein Modul von A nach B schippert, das ist einfach nur Luft. Und Zellen zu transportieren ist ein Vielfaches einfacher und günstiger. Also der Weg, den einige jetzt auch anstreben, eine Modulfertigung zu machen, eine Straße zu bauen, die hochautomatisiert ist, das würde ich sagen, ist ein Weg, den man auch, glaube ich, so ganz gut einschlagen kann. Fallen die Preise weiter? Ich glaube, ja. Jeder kann das Modul mal anfassen und stellt fest, das besteht eigentlich nur so aus 5, 6, 7 Teilen. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie ein Hightech-Produkt. Also die Zelle da drin natürlich schon, aber das Zusammenlöten, die Kontaktfahnen, den Alurahmen, hinten die Junctionbox, das ist alles relativ trivial. Also da würde ich mal sagen, da ist noch Luft drin, dass es weiter runtergeht.
Okay, also Zäune wäre noch günstiger für uns, Elon. Und mir ist eingefallen, was du erzählt hast, sozusagen Modulbau, das könnte noch sowas sein wie zum Beispiel für Fassaden, wenn Leute ihre Fassaden neu machen, dass man dann auch so dreieckige Module dann irgendwie hat, dass man wirklich eine Fassade komplett ausgestaltet. Meinst du das mit Modulbau? Weil das, ein Standardmodul nachzubauen, noch günstiger als aus China, das wird doch, glaube ich, hier nicht gehen, oder?
Doch, ich denke schon. Also wie gesagt, man kann sich viel Gedanken machen. Also die ganzen Neuentwicklungen, die es momentan gibt, das sind keine Neuentwicklungen. Also die sogenannten bifazialen Module zum Beispiel, dass von beiden Seiten Strom erzeugt werden kann, das gibt es schon aus den 70ern. Also das ist jetzt keine Neuentfindung, sondern die ganzen Sachen, die momentan gemacht werden, hat was mit Effizienzsteigerung zu tun, Operational Excellence, noch ein bisschen mehr Leistung irgendwie rauszuholen, das Glas vielleicht ein bisschen dünner machen, eben vielleicht diese generellen Silberverbinder nicht mehr mit zu löten, sondern eben zu klemmen. Also da gibt es von der technischen Fertigung her noch eine Menge Möglichkeiten, das günstiger zu machen, die Leistung zu steigern und vieles ist Economy of Scale. Also wenn die Fabrik halt 5 Gigawatt hat, dann spart man Geld, ganz einfach.
Kann ich dazu eine Nachfrage stellen?
Ja.
Also du hast jetzt gesagt, der Zug ist abgefahren bei der PV. Jetzt hast du die hintenrum nochmal so ein bisschen rausgewunden. Ja, 1,5 Grad, die versuchen es ja und vielleicht ist es ja doch eine gute Idee. So, ich verstehe schon, da ist relativ viel Legacy jetzt passiert in den letzten 20 Jahren. Deutschland war Vorreiter, jetzt ist alles Richtung Asien abgewandert. Aber wir müssen, wenn wir unsere Ziele, unsere politischen Ziele, das eine, aber auch die Energiewende als ökonomisches Projekt, was sich ja unserer Ansicht nach kommerziell auch mehr lohnt als alles andere, dann müssen wir, wenn wir bei der PV bleiben, verdreifachen. So kann man nicht jetzt als Deutscher sagen, okay, so, wir brauchen 3x von dem, was wir jetzt schon haben, so ist doch ein cooler Markt, da sollte doch noch genug Spiel und Musik drin sein.
Ja, ich denke, wenn der Markt steigt weiter, aber die Chinesen schlafen ja nicht, also das heißt, wenn man sich anguckt, was da an Investments gerade passiert, an neuen Fertigungen, wie gesagt, die denken in Gigawatt und jetzt ohne, das ist auch keine Wertung, aber wenn eine Firma wie Meyer Burger ankündigt, eine 500-Megawatt-Linie zu bauen, das verbauen wir als Enerpark in einem Jahr. Und das ist einfach kein Volumen. Also man muss einfach ein bisschen größer denken. Und das ist früher oder später dann vielleicht so auch, dass chinesische Investoren kommen und in Europa investieren. Das glaube ich eher, weil sie einfach auch die Transportkosten sehen zum Beispiel. Das fängt an mit CO2-Fußabdruck, das hört auch mit dem Thema Lieferkettengesetz auf und mit ganz, ganz vielen Themen. Aber eben auch mit dieser emotionalen Entscheidung, ich möchte ein Solarmodul haben, was, sag ich mal, einen guten CO2-Fußabdruck hat und vielleicht in Deutschland produziert wird. Also das ist denn im klassischen B2C-Bereich, glaube ich, entscheidend. Für uns, für die Großkraftwerke, für uns ist das ein Commodity. Das Modul, es gibt vielleicht 10 Top-Hersteller, die ähnlich produzieren, ja, von der Qualität her. Und uns ist es egal, ob wir Firma A oder B oder C nehmen, weil die Elektronen, die du dann auch verkaufst an Airbus oder wen auch immer, die fragen schon mal nach, wo kommt das her? Aber welche Technologie und ob das jetzt Lieferant A oder B ist, eigentlich nicht. Also deshalb, das ist in diesen unterschiedlichen Märkten zwischen den Segmenten Residential oder was wir machen, Großkraftwerk, ist ein großer Unterschied. Auch die Module sehen anders aus.
Direkt die Frage an dich. Euer Handelsmodell ist ja super spannend, weil sich das sozusagen ja von B2B an B2B richtet. Jetzt ist aber Firmen wie 1,5 oder Enpal sagen, naja, jetzt kann der Privatverbraucher, wenn er in die Solaranlage investiert, jetzt bauen sich Leute ja schon 30 kW Peak-Anlagen aufs Dach mit einem Hausverbrauch von irgendwie 2.500 kW pro Jahr, denkt man sich, okay, wo geht ihr die Reise dahin? Also das Argument ja, die können ja an dem Strommarkt dann in Zukunft teilnehmen. So, du bist ja quasi ein Strommarkthändler, wenn ich das jetzt nicht, wenn ich es richtig verstanden habe. Stimmt das? Also würde das Sinn machen, quasi mit dem Ziel, am Strommarkt teilzunehmen, in solche Anlagen zu investieren, privat?
Also erstmal stimmt das, das ist operativ so möglich. Meinem Verständnis nach macht 1,5 Grad das auch. Ich glaube, das Heartbeat hat ja auch eine Schnittstelle zum Markt, dass der Überschuss dann da entsprechend vermarktet werden kann. So, wenn ich jetzt rein auf dem PV-Profil denke, dann ist für mich als Händler so die erste Frage, die mir kommt, ist, naja, wie viel Wert wird dieser Überschuss nachher haben an einem der Überschuss am Mittag, an einem sonnigen Sonntag? So, der Preis ist halt null bis negativ, was wir im Moment sehen. Das heißt, ja, auf Basis dessen würde ich diese Investmententscheidung nicht treffen. Aber wenn ich jetzt mir überlege, okay, kann ich mir einen autarken Stromfluss synthetisieren, also zusammenbauen, indem ich zum Beispiel eine PV-Anlage aufs Dach und eine Batterie in den Keller pack, dann kann da sehr wohl ein Schuh draus werden. Der Knackpunkt in dem Fall ist jetzt da nochmal die Unterscheidung zwischen Großhandel und tatsächlich Abnahmepunkt. Da fallen dann Netzentgelte an. So im Moment kommt der Großteil des Wertes, den man hier als auf der Residential-Seite schöpfen kann, eben aus der Ersparnis an Netzentgelten oder Umlagen. In dem Fall Netzentgelte plus Umlagen.
Okay.
Makes sense?
Ja. Makes total sense, ist ja wichtig, dass es für euch Sinn macht. Ich habe es natürlich verstanden, ganz klar. So, jetzt hier sozusagen der Überraschungsgast hier auf dem Panel und war auch für mich quasi, warst du ein, ich stelle mich mal dahinter, ein Überraschungsgast in dem im Podcast vorletzte Woche. Ich habe jetzt hier das Update gemacht mit deiner Wallbox. Jetzt fordert mich deine Wallbox heraus und fragt mich, auf welcher Phase läuft diese Wallbox und wie sind die Phasen abgesichert? 16 Ampere, 32 Ampere, was ist der Hausanschluss in Summe? Und das steht ja nirgendwo. Gibt ja keine Dokumentation vom Haus, wo das irgendwie drin steht. Das steht noch nicht mal auf den Sicherungskästen. So, dann meint mein Elektriker Nachbar auch, ja, da müssen wir mal aufmachen, mal gucken, was da für Sicherung ist. Dann bin ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich quasi in habe mich da schon eingegraben. Und da haben wir uns gestern hier auf der Bootsfahrt gefragt, so, wie groß ist eigentlich der Markt, sozusagen, den man da adressieren kann für Kunden, die bereit sind, so tief zu gehen? Also die eigentlich sozusagen nicht dieses Commodity-Produkt wollen, sozusagen diese Box und das weiter einfach zu konsumieren, dass es aus der Steckdose kommt, sondern die bereit sind, wirklich sich zu überlegen, auf welcher Phase läuft meine Wallbox. Das war mir gar nicht klar, dass die das wissen muss, damit dann die Waschmaschine abgeschaltet werden kann, wenn das Auto schnell laden soll. So, und ein etwas besserer Guide, wie man das auch installiert, das müssen wir nachher nochmal besprechen.
Der ist schon Software. In Arbeit.
Der ist in Arbeit.
Kann ich schon sagen, der ist gerade in Arbeit.
Aber erzähl.
Ja, ich hatte ja vorhin schon kurz gesagt, wir haben eine äußerst intelligente Wallbox. Das heißt, unser Plan ist es, egal ob ich ein oder fünf Elektroautos an meinem Hausanschluss laden möchte, Ziel ist es, dass nicht die Straße aufgebuddelt werden muss. Das heißt, wir haben ein sehr, sehr intelligentes Lastmanagement, was sich darum kümmert, dass mehrere Autos parallel laden, im Zweifel einige Autos abgeschaltet werden, wenn dann doch Lasten wie ein Durchlauferhitzer oder auch einphasige Lasten aktiv sind. Das wird jetzt schon äußerst, äußerst technisch. Im Normalfall machen unsere Partner das bei der Installation. Das heißt, das wird einmal konfiguriert und dann ist das Thema durch. Jetzt haben wir hier natürlich den Sonderfall. Er macht selber Updates. dann muss man sich tatsächlich ein Stück weit damit befassen, wenn man diese Problematiken hat, der Hausanschluss ist zu klein. Die Alternative wäre, du gehst zu deinem Betreiber und sagst, hey, ich bräuchte bitte mehr Strom, kostet dann einmal x 15.000 Euro und dann hast du die Thematik mit dem Lastmanagement nicht. Aber dann ist der Trade-off zu sagen, ich beschäftige mich einmal, guck mal, was habe ich da für eine Sicherung? Das sollte übrigens auch dokumentiert sein. ist dann der Trade-off zu sagen, da ist ein riesengroßes Einsparpotenzial, um intelligentes Laden auch von mehreren Fahrzeugen zu ermöglichen, ohne viel Geld in die Hand nehmen zu müssen und es halt möglichst einfach darstellen zu können.
Ja, ich habe es mir einfach gemacht, ich habe jetzt einfach alle Einstellungen auf 32 Ampere gesetzt und guck mal, wie lange es hält. es funktioniert bisher, muss ich sagen, auch jetzt nicht durchgekommen. So, jetzt würde ich sagen, können wir mit den Publikumsfragen starten. Gibt es schon Fragen aus dem Publikum? Ihr könnt alles fragen, wir haben ja wirklich sozusagen die Expertise hier schlechthin.
Dan Engelbarts, Geschäftsführer von Remind Me, Tarif- und Stromoptimierer. Eine Frage an Kevin. Letztendlich das Thema Vehicle to Grid ist ein Thema, was wir ja schon mal besprochen haben, aber auch Alex mit dir, bis dato ja immer noch nicht wirklich nutzbar ist. Was muss passieren? Die technischen Voraussetzungen sind ja mittlerweile in Boxen wie deiner verfügbar. Was muss passieren, damit wirklich die große Menge Vehicle to Grid oder Vehicle to Home zumindest nutzen kann, damit quasi auch dynamische Tarife dann mehr Sinn machen oder der PV-Überschuss besser genutzt werden kann?
Ja, Vehicle to Grid ist ein sehr, 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 sehr großes Thema. Ich würde mal sagen, so jede dritte Anfrage bei uns im Support hängt damit zusammen. Vermutlich auch deshalb, weil wir einer der wenigen Hersteller sind, die eine Wallbox haben, die das technisch schon kann. Die Problematik, die sich aktuell ergibt, es fehlt an Fahrzeugen, die das können. Ich weiß, mit Volkswagen gibt es eine Variante, das mit DC zu machen. Über E3DC ist relativ kostspielig, mit relativ vielen Einschränkungen verbunden. Der in meinen Augen sinnigere Weg ist, das Ganze AC-seitig zu machen. Der Standard gibt das her und es gibt derzeit Ankündigungen von Kia und Volvo, dass es Fahrzeuge bis Ende des Jahres geben soll. Also realistisch, sag ich mal, ab 26, 27 besteht effektiv die Möglichkeit, das im Feld einfach nutzen zu können. Das heißt, ich kaufe meine OpenBB Pro und ich habe das entsprechende Fahrzeug und ich kann es laden und entladen. Da müssten wahrscheinlich andere noch was zu sagen. Die Regularien dafür sind dann nochmal ein anderes Thema. Wir zum Beispiel sagen auch, hey, meine Mitarbeiter dürfen kostenlos ihre Autos in der Firma laden. Was ich natürlich nicht möchte, ist, dass sie nachts ihr Haus damit versorgen. Das sind dann noch Thematiken, die sich dann ergeben. Ihr lacht jetzt. Als Unternehmer muss man das durchaus mit einrechnen, weil es ein Stück weit dann natürlich auch Steuerhinterziehung ist.
Also ich würde das direkt mal aufgreifen, weil wollte ich ohnehin anschließen. Das ist jetzt die technische Seite. Scheint ja gut auszusehen. So kriegen wir
sind
da sind wir wie immer schnell und das kriegen wir alles hin und funktioniert in der Theorie, ist in die Praxis umgesetzt. So, jetzt kommt der regulatorische Layer und der ist da und der ist blöd und der ist dafür überhaupt nicht vorgesehen. Der ist auch immer der langsamste. Hast schon angesprochen, Stromsteuern. Ist immer ein großes Thema, gerade wenn man dann jetzt irgendwie Strom an jemand anderen geben will und man ist eigentlich gar kein Stromversorger, sondern halt nur Unternehmer, der seinen Mitarbeitenden ermöglicht, da zu tanken. Das ist das eine. Und dann, ich habe es auch schon erwähnt, Netzentgelte, der Status quo, wie Netzentgelte funktionieren, dass die nicht dynamisiert sind, das geht nicht mit dem einher, was wir brauchen für die Zukunft. Und das sind leider Sachen, so die können wir hier im Raum auch nicht richtig beeinflussen, außer da viel Lärm zu machen, auch auf irgendwie politischer Ebene, weil das ist der Rattenschwanz, wo es halt super langsam vorangeht und da müssen wir jetzt echt mal schleunigst ran. Wenn die Technik es schon zulässt, dann sollten wir uns nicht von dem System, was wir selbst erschaffen haben als Menschen in Form von Regulatorik, davon abhalten lassen, dass wir es in die Praxis umsetzen.
Ja, Friedemann, mein Name von Advice to Energy. Wir entwickeln Solarparks und Dachanlagen und solche Sachen. Eine Frage an Max. So im normalen PV-Bereich oder Wind, was auch immer, ist ja das Trading relativ simpel. Ich versuche zu verkaufen, wenn produziert ist. Muss forecasten, pipapo, aber wie läuft das bei Speichern? Weil da gibt's ja, da muss man ja plötzlich die Frage stellen, wann verkaufe ich denn den Strom? Speichere ich ein, speichere ich aus, mache ich Netzdienstleistung oder verkaufe ich an der Börse oder? Wie läuft das und was bietet ihr da auch konkret euren Kunden an? Also wenn ich jetzt ankomme und sage, ich habe einen großen Speicher, sagt ihr ja, ich mach das für dich und mal gucken, was bei rauskommt, oder sagst du, das und das kriegst du von mir und wenn ich mehr verdiene, ist es mein Bier?
Ja, sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Siehst du, Alex, er sagt, das ist alles ganz simpel mit der Vermarktung von Strom. Das stimmt natürlich auf eine Art und Weise. Man prognostiziert das, dann muss man es verkaufen. Da ist natürlich immer noch ein Risiko da, weil ich weiß dann trotzdem nicht, ich muss 24 Stunden vorher irgendwie sagen, was ich machen will. Ich weiß dann trotzdem nicht, was kommt. Je nachdem, wie der Vertrag aussieht, den wir miteinander haben, schlummern da halt in der Mitte nochmal Risiken, die wir dann entsprechend bepreisen und abdecken müssen. Zu deiner Frage jetzt speziell in Bezug auf Flexibilitäten, so das ist ein bisschen ein anderes Ballgame, es ist nochmal komplizierter, weil die Flexibilität halt, also bei, du hast es jetzt auf Batterien Bezug genommen, weil die Flexibilität symmetrisch ist. De facto haben wir natürlich als Vermarkter von einem großen kommerziellen Portfolio auch eine Flexibilität in die eine Richtung. Wir können die Anlagen immer abschalten. Ja, so gesehen stellen wir uns auch regelmäßig diese Frage. Das ist sozusagen in unserer DNA. Wann verkaufen wir jetzt den Strom? Wann kaufen wir ihn zurück? Das geht auch ein bisschen einher mit dem Risikomanagement, was wir machen müssen, um eben unsere Verträge erfüllen zu können. Von daher ist das Ganze relativ analog. Die Vermarktung der Flexibilität ist nochmal ein bisschen komplizierter, aber auch, da sind aber auch mehr Optionen da. Also die Optionalität ist da einfach viel, viel höher. Deine letzte Frage, wie machen wir das? Wenn du jetzt zu uns kommst mit einer Anlage und sagst, hier, ich würde das gerne bei euch vermarkten. Die Modelle, die wir haben, sind alle möglichen, sage ich mal. Also wir können einen Revenue Share machen. Das ist das, was du dann auch angesprochen hast. Hier ist meine Batterie. Mach mal, guck mal, was rauskommt und ich freue mich drauf. Ist natürlich so ein bisschen ja fraglich. Dann kann man es schwierig kalkulieren, kann auch kein Business Case machen. Stichwort Bankability und Investment Decision und so. Wir bieten auch Floorpreise an und wir können auch über Tolling Agreements sprechen, also wo wir dann praktisch ja eine bestimmte Sicherheit über die längere Frist bieten können. Über unsere PPA-Plattform PowerMatch haben wir ja standardisierte PPA-Verträge, die wir anbieten an Verbraucher, große Industriekunden können bei uns standardisiert PV und Wind beschaffen. Sie können bei uns auch virtuelle Batterien kaufen. Das heißt, wir bieten da den Grundsockel an Hedging-Instrumenten, so wie wir praktisch das Energiesystem der Zukunft sehen, nämlich PV, Wind und Batterien. Und auf der Gegenseite ja würden wir da dann halt dich als Asset Developer, wenn du eine Batterie hast, mit dem entsprechenden Industriekunden dann auf eine standardisierte Art und Weise verknüpfen, so dass dann die Risiken auf beiden Seiten ausgewogen sind. Du kannst deine Investment Decision machen, weil du weißt, hey, ich bekomme X Euro pro Tag oder über die bestimmte Laufzeit kann ich mit, 50% von der Investmentkost rechnen. Alles, was oben drauf kommt, so, da freue ich mich drauf. Dann hat man so ein bisschen eine Mischung aus beidem. Also auch da, wenn da was auf dem Tisch ist und irgendwas interessant sein könnte, dann sollten wir da vielleicht sonst auch später nochmal bilateral kurz sprechen.
Ich würde einfach nur nochmal eingehen, ein bisschen von der praktischen Seite her. Also da spricht jetzt auch der Theoretiker, der auch virtuell denkt. Das ist ja auch mit euer Business. Aber von der praktischen Seite ist es manchmal schwierig. Wenn man also einen Speicher irgendwo stehen hat in Kombination mit PV, dann muss man sich vorher überlegen, was will ich mit diesem Speicher eigentlich? Will ich Kurzzeitspeicher machen? Will ich Zugriff haben? Oder will ich Tag- und Nachtspeicher haben? Und da spielt dann auch die Investition wieder eine Rolle. Also welcher Typ von Elektrospeicher nimmt man? Aber auch zum Beispiel, wie baue ich ihn auf? Wenn ich den für den Energiehandel nutzen will und will im 15-Minuten-Takt zu- und wieder ausladen, dann brauche ich halt einfach so ein Kabel, was wassergekühlt ist. Sonst kriege ich die Leistung nicht in den Speicher rein. Wenn ich das aber vielleicht Tag und Nacht mache, dann kannst du viel moderater investieren. Also es ist von der technischen Seite her so, dass das Positive, fast alle Entwickler, die Solarparks oder Windparks bauen, sind eigentlich schon speicher-ready. Also für die, alles, was mit Netzstabilität zu tun hat oder vielleicht kommerzielle Nutzung von Schwankungen, von Börsenpreisen, ist eigentlich soweit schon vorbereitet. Und wir bauen relativ viel auch mittlerweile in den Markt rein. Das macht auch Spaß. Und haben auch so die ersten Baseload-PPAs jetzt unterschrieben, wo wir dann aber natürlich ein bisschen intelligenter rangehen müssen, weil nicht der ganze Solarpark natürlich irgendwie 24 Stunden produziert. Also muss ich irgendwie vielleicht auf ein Drittel runtergehen und ein Drittel der Leistung kann ich als Baseload dann verkaufen. Mit Speicher, vielleicht mit Wind gemischt, dann komme ich auf diese schöne Gerade, die man vielleicht als Energieversorger auch haben will. Aber ist technisch auch nicht so ganz trivial.
Und hier war die nächste Frage.
Ja, moin, ich bin Philipp, Gründer der Craftbox. Wir machen Handwerkersoftware. Und ich habe nochmal eine Frage zur PV-Herstellung in Deutschland. Also du hattest ja gesagt, eigentlich ist es commoditized, der Markt. Auf der anderen Seite höre ich jetzt wieder, ja, Wertschöpfung in Deutschland, das wäre so schön und schade und die 2000, das war alles so schön. Was ist es denn nun? Also sind wir abhängig von China? Können wir das shiften auf andere Länder schnell oder muss das nach Deutschland oder ja, was ist es?
Also erstmal ist es Fakt, wir sind abhängig von den Chinesen, Punkt. Ja, das muss man ganz klar sagen. Da gibt es immer noch einige Firmen, die auch noch die Fahne hochhalten, Wacker Chemie zum Beispiel, die im Waferbereich ist. Sind also noch einige Firmen, die im Zellbereich aktiv sind. Ich denke mal, aus meiner Sicht ist es eine pure politische, strategische Entscheidung. Dass Northvolt jetzt hierher gekommen ist, ist eine politische Entscheidung gewesen, eine strategische Entscheidung. Dass Intel in Magdeburg jetzt eine große Fertigung baut, ist eine strategische Entscheidung. Und das kann unterschiedliche Gründe haben. Das kann sein, das ist ein strukturschwacher Bereich, wie in Heide. Ja, das kann aber auch sein, dass wir das Thema CO2-Fußabdruck ein bisschen globaler sehen wollen. Das kann aber was mit Resilienz zu tun haben. Also ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Argumente. Was man aber eben einfach sagen muss, wir werden nicht an die Grundkosten herankommen, wie sie in anderen Ländern ist. Und das hat gar nichts mehr unbedingt mit China zu tun. Aber wenn ich in China 365 Tage durcharbeiten kann, in drei Schichten, und zwar ohne Gewerkschaft, ohne alles, dann sind die Maschinen nach zwei Jahren abgeschrieben. Punkt. Und in Deutschland gibt es so nicht. Das heißt also, die erhöhten Kosten, wenn ich eine Nachtschicht fahre oder wie auch immer, oder auch am Sonntag arbeiten will, bedeutet automatisch, dass eine Maschine erst nach vier Jahren abgeschrieben ist. Und schon sind die Kosten nicht mehr einzuhalten. Das hat weniger was mit dass die das sponsern und natürlich kriegen sie auch günstige Zinsen und so weiter. Spielt alles mit rein. Aber bei den Chinesen ist es ja auch eine strategische Entscheidung. Und dass wir Northvolt jetzt 700, 800 Millionen geben, ist auch eine strategische Entscheidung. Also ich glaube, hat weniger was damit zu tun, was wir hier irgendwie wollen. Der Markt kann das natürlich auch treiben und sagen, wir möchten deutsche Produkte haben. Aus meiner Sicht wäre eine gute Entscheidung, aber es muss strategisch sein. Und dann kann man das Ganze drumherum auch auffangen. Und ich glaube, das ist nicht schlecht. Und man sieht, was in Heide jetzt für eine Dynamik auch entsteht an neuen Firmen, die sich da jetzt schon gemeldet haben. Also die gesagt haben, wir wollen auch ein paar Hektar Land haben, weil wir können Zulieferer sein. Man baut eine Bahnstrecke von Hamburg dahin. Also das ist für diese Region, ist das jetzt gut oder schlecht, auch mal dahingestellt. Aber das ist eine unglaubliche, spannende Dynamik, die da entsteht. Und das ist die Frage, ist das Geld dafür da? Ja oder nein? Und aktuell ist es schwierig.
Nicht direkt auf PV bezogen, aber auf Wallboxen bezogen. Wir haben unsere eigene Fertigung in Deutschland. Man muss immer so ein bisschen abwägen, was möchte man? Möchte man das günstigste Produkt haben oder möchte man auch während Krisenzeiten, während des Chipmangels, waren wir eine der wenigen Unternehmen, die überhaupt produzieren konnten, weil wir eine richtige Lagerhaltung haben. Wir haben eine Lagerhalle, wir haben eine eigene Produktion. Klar haben wir auch wieder andere Probleme. Wir konnten nicht 24/7 produzieren. Im Umkehrschluss ist unser Produkt auch teurer. Ich denke aber, das ist gar nicht schlimm, weil das von den Leuten, wenn es nachhaltig ist, auch gerne gezahlt wird. Also zumindest wir haben damit gute Erfahrungen gemacht, nicht die günstigsten am Markt zu sein.
Ja, moin, ich bin Birk von Nordenergie. In den letzten Monaten gab es so ein paar spannende Meldungen. Die Dynamik um Northvolt hast du schon angesprochen. Dazu noch Regulatorik, dass zum Beispiel Serverfarmen in den nächsten Jahren anfangen müssen, erneuerbare Energien zu beziehen und das in den Jahren danach auch steigend. Da frage ich mich, ob möglicherweise in Zukunft die Verfügbarkeit von erneuerbarer Energie zu einem echten Standortfaktor für Unternehmen werden könnte. Wie ist da eure Einschätzung? Ist das heute schon relevant? Sind es eher die Subventionen und könnte das in Zukunft vielleicht noch interessanter werden?
Ich nehme das mal ein Beispiel, was gar nicht mit Deutschland zu tun hat. Nehmen wir mal Polen. Auch so super interessant. In Polen ist es so, bis vor kurzem gab es ja die PiS-Regierung, sie hat Solar gehasst. Punkt. So. Dort irgendwas zu entwickeln, zu bauen, Regulatorik, war alles dagegen. Regierungswechsel war da, aber trotzdem war auch vor der Regierungswechsel, war das ein Gigawattmarkt im Photovoltaikbereich. Der Grund war ganz einfach. Große Produzenten von IKEA bis Zulieferer, die irgendwie Kabel herstellen, haben klipp und klar dem Netzbetreiber gesagt, ich will eine Solaranlage haben. Ich muss meine ESG-Richtlinie erfüllen. Ich will grünen Strom haben. A, ist er billiger und B, brauche ich das auch für meine Story, für meinen ESG-Bericht. Und die Regierung war komplett außen vor. Sie konnten nichts machen, nichts dafür, nichts dagegen. Der Netzbetreiber hat es zugelassen und Polen ist dadurch ein Gigawattmarkt geworden, ohne Regularien. Also auch ganz spannend. Und das, denke ich, wird hier auch passieren. Also da mache ich mir eigentlich keine großen Sorgen.
Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Das ist eure Chance, einmal so richtig Energiezone berühmt zu werden?
Ja, hallo, mein Name ist Torge von Incentive. Wir machen Lastflexibilisierung in der Industrie. Und mich würde hier einmal interessieren, ob bei der ganzen Vermarktung von erneuerbarer Energie, insbesondere auch an die Industriekunden, die Behind-the-Meter-Speicherpotenziale, auch nicht nur Batterie, sondern auch Wärme und Kälte, auch mal mitgedacht werden kann, weil da, glaube ich, ein riesengroßer Hebel auch steckt, wenn man diese Anreize auch wirklich liefert dann in der Belieferung.
Du hast jetzt gesagt, Behind-the-Meter-Optimierung und möchtest aber dafür einen marktlichen Anreiz haben. Das geht für mich als virtueller Handelsagent geht das für mich nicht ganz auf. Weil alles, was du ja nicht hinter den Zähler schiebst, da agierst du ja gar nicht mit dem Markt. So, da kann dir der Markt auch nichts bieten. Das heißt, da ist jetzt eigentlich wieder Stichpunkt Netzentgelte. Wenn da die Anreize so gestrickt sind, dass Behind-the-Meter-Optimierung, die oftmals auch ja gegenüber dem Markt nicht sinnvoll ist, weil sie nur dazu dient, Netzentgelte niedrig zu halten, dann hat sie ihren Stellenwert, wird ja auch zuhauf so gemacht, ist ja auch richtig, weil das natürlich ein Cash-Positive ist für die Industriekunden dann, aber es ist halt nicht netz- und marktdienlich und deshalb schließt sich dieses Behind-the-Meter und marktliche Anreizstruktur an dieser Stelle aus. Trotzdem, und das ist auch, hatten wir auch schon drüber gesprochen, beim bidirektionalen Laden ist das ähnlich. So, die Regulatorik, die Netzentgelte, die Umlagen, die killen im Moment jeden Business Case. Und dieses Argument ist dann analog auch für die Industrie anzuwenden, aus meiner Sicht.
Da würde ich widersprechen, weil man tatsächlich in der Flexibilisierung extreme Hübe teilweise in der Industrie hat, die man nutzen kann. Und im Endeffekt hat man ja eine Volatilität bei der erneuerbaren Energieerzeugung. Natürlich, wenn ich das lokal optimieren kann, mit meiner eigenen PV-Anlage, macht das am meisten Sinn, ganz klar. Aber auch im Markt hat man ja schwankende Marktpreise, gerade Richtung Intraday. Und vielleicht muss man da mal überlegen, wie man auch Stromprodukte weiterdenken kann. Also nicht nur klassisch Stay-Ahead-Einkauf, wo man ja auch mitarbeiten kann, wenn der Energieversorger das zulässt. Aber auch hier gibt es mega große Möglichkeiten, wenn man auch eine Bidirektionalität in der Datenkommunikation ermöglicht, dass wirklich Kundendaten, Kundenvorhersagen mit Behind-the-Meter-Insights mit Händlern kommuniziert werden und der Händler sich darauf einstellen kann. Und ich glaube, da liegt die Zukunft nachher, weil man muss für die effizienteste Energieerzeugung oder die effizienteste Energiewertschöpfungskette, muss man die volatile Erzeugung aus Erneuerbaren so direkt wie es geht mit dem Verbraucher zusammenbringen. Und ich glaube, das ist was, wo wir alle hin müssen.
Also stimme ich dir zu, machen wir auch. Da ist aus meiner Sicht auch wieder die Standardisierung ein großer Punkt, weil wir beide, wenn ich jetzt dein Händler wäre, wir brauchen eine Schnittstelle, dass wir die, ich habe es vorher auch schon in einem bilateralen Gespräch gesagt, dass wir die Commodity, die du hast oder dein Industriekunde hat in Form von Flexibilität, so die müssen wir irgendwie austauschen. Das machen wir am besten, indem wir vorher ein standardisiertes Flexibilitätsprodukt definieren, wo ich dann weiß, wenn von dir das Signal kommt, dann sagst du mir, hier, ich habe so viel Menge davon oder so viel Kapazität in den nächsten x Stunden, die ich dann hinter den Zähler schieben kann, zu dir, und dann wird ein Schuh draus, dann kann ich damit nämlich an den Markt gehen, das Ganze monetarisieren und wir gucken irgendwie, wie wir es dann abgerechnet bekommen.
Ja, genau so können wir es machen. Das geht.
Sonst noch Fragen aus dem Publikum? Sonst wählen wir einfach Leute randomly aus.
Ja, hi, Tobias Brüner von UNO-Energy. Wir machen jetzt ja hier dieses Jahr zum ersten Mal dieses Energiefrühstück zur OMR. Es ist ja der Beginn einer wunderbaren Tradition. Wir müssen die nächsten Jahre, also in einem Jahr wieder treffen hier, liebe Panel-Teilnehmer. Was ist das eine Ding, was ihr sagt, dass es dieses Jahr in den nächsten 5 Monaten besonders wichtig gemacht zu haben, dass wir in einem Jahr wieder fragen können, was ist daraus geworden?
Ja, da halte ich es auch wie mit Philipp hier von 1,5. Liebe Politik, lasst uns einfach in Ruhe arbeiten. Hört auf mit irgendwelchen Förderungen, hört auf mit irgendwelchen Ankündigungen, dass das EEG abgeschafft werden soll. Das nutzt sowieso keiner mehr. Also deshalb bin ich einfach der Meinung, lasst es einfach. Und ihr werdet sehen, dass wir das schon alleine hinkriegen. Wir sitzen ja hier auch mit 3 Leuten auf dem Panel. Ich glaube, wenn wir uns zusammentun, plus nochmal Incentive, Energiemanagement, Behind the Meter und noch ein paar andere, dann kriegen wir das geregelt. Also da mache ich mir gar keine Sorgen.
Okay, da muss ich jetzt in dieselbe Kerbe hauen, aber das noch ein bisschen erweitern, weil du sagst jetzt, lasst uns in Ruhe, okay, das ist gut, das ist der Blick nach vorne, aber auch schon von mir angesprochen, wir haben so viel Legacy im System, dass dieses lasst uns einfach in Ruhe und macht nichts mehr, so, das reicht halt im Zweifel nicht, sondern wir müssen schon die Regulatorik drastisch vereinfachen und wir müssen sie halt ready machen, dass wir diese Ziele, die wir auf der Energiewende-Seite noch vor uns haben, die wir erreichen wollen, dass wir die auch adäquat umsetzen können.
Ich würde sagen, lasst uns in Ruhe und macht es uns einfacher, dass wir arbeiten können. Das wäre ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben so viele Ideen und Möglichkeiten, die wir technisch, ich denke auch im Hintergrund, alle schon umgesetzt haben, die dann aber noch so lange reifen müssen, bis sie wirklich in der Realität umgesetzt werden können. Und das ist wirklich schade, weil das machen andere Länder leider wesentlich besser als wir.
So, Jakob.
Ja, erstmal danke euch allen überhaupt für die Gelegenheit hier. Ich bin Jakob, leite beim einem der größten PV-Installateure aus Hamburg, den IT-Bereich. Philipp, wir können auch noch mal schnacken, weil wir haben intern was entwickelt, was wir eigentlich gar nicht verkaufen wollten, aber ich glaube, es ist ganz interessant für dich. Meine Frage an euch drei tatsächlich ist, wir haben viele Kunden, egal ob das im B2C oder B2B-Markt ist, betrifft euch alle drei, denke ich, die Frage, die uns intensiv immer fragen nach Energy Sharing. Also wir haben viel gesprochen, ne, also Flexibilisierung, Verbräuche auch von industriellen Verbrauchern in das Kundennetz hinein, das ist das eine Thema, aber wir haben viele Kunden, die ihrer unternehmerischen Verantwortung gerecht werden wollen und sagen, ich hätte noch mehr Platz auf dem Dach, aber ich weiß nicht, wem ich es geben soll und meiner Bank kann ich es auch nicht erklären und ansonsten fahre ich damit auch gerne in Urlaub oder gründe die nächste Firma, die würden, wenn es dafür gute Lösungen geben würde, in den unterschiedlichen Größen tätig werden. Nun fehlt uns die EU-Gesetzgebung, die in Deutschland umgesetzt werden müsste, aber wie ist euer Blick in euren Segmenten, das würde ich ganz interessant finden, auf dieses ganze Thema? Stefan, bei dir wird es B2B sein, aber würde gerne eure Meinung von euch dreien gerne mal hören, wie es da vielleicht in den nächsten Jahren weitergehen könnte und was eure Ansätze vielleicht sind.
Wir haben ja immer speziell die Wallboxen im Blick, das ist schlichtweg unser Kernmarkt. Wir haben aktuell ein Pilotprojekt am Laufen, leider nicht in Deutschland, sondern in Österreich, wo wir eine Energiegemeinschaft gründen, wo sich ein Dorf zusammenschließt und wir im Endeffekt Zähler vorgesetzt haben und überschüssigen Strom unterhalb oder innerhalb der Nachbarn in die Autos entsprechend packen, damit entsprechend Netzentgelte reduziert werden können und die Gemeinschaft davon profitiert. Die Netzbetreiber sind davon semi angetan, um es mal nett zu formulieren, aber Stand aktuell wird das wahrscheinlich ein Erfolg werden und die Nachfrage gerade bei den Usern ist natürlich vollkommen da. Also ich hoffe, dass sich da mehr tut und dass es die Möglichkeit auch in Deutschland gibt.
Ich glaube, aber das ist auch jetzt ein Judgment Call, so meine persönliche Einschätzung, Energiesharing ist ein relativ komplexes Thema, so das muss sich auch irgendwie lohnen, auf welcher Scale lohnt sich das, schwierige Frage, jetzt wieder mein Schlagwort Standardisierung, inwiefern kann man mit Standardisierung da irgendwelche Werte heben, die man sonst nicht heben kann, schwierig zu sagen, ich würde meinen, das Energiesharing auf dezentraler Ebene wird in Zukunft ein Spiel sein, um Netzengpässen vorzubeugen. Ich glaube, das ist im Moment der einzige Use Case, der so wirklich Sinn macht. Noch ein kleiner Caveat, also eine Klammer dahinter. Ich würde sagen, alles kleiner 100 kW, so alles, was größer ist als 100 kW, da können wir schon im Prinzip das PPA-Game spielen. So da gibt's die Produkte dafür. Das kann man alles abbilden. Alles, was kleiner ist, ist aus meiner Sicht ja dezentral, da spielt das dezentrale Management dann nur eine Rolle, wenn man den Business Case so stricken kann, dass man irgendwelchen Netzengpässen vorbeugt.
Ja, direkt Energiesharing hat mit uns weniger zu tun, aber ich heb's mal eine Stufe höher, weil es im Endeffekt um Energiemanagement geht. Und zwar auf der Netzseite. Wir müssen alles dafür tun, dass das Netz stabil bleibt. Das heißt, wir müssen viel mehr Intelligenz in Demand-Supply-Management reinkriegen. Und das ist ja, was wir eigentlich den ganzen Tag machen im Energiehandel. Zu gucken, ich meine, wenn da Minuspreise sind, dann können wir Geld verdienen oder auch Geld verlieren. Aber das Ziel der Minuspreise ist es ja, die Netzstabilität hinzukriegen. Ich glaube, wir müssen ganz tief reingehen auf der Energie-Sharing-Seite, auch im Mittelstand, aber auf der größeren Seite. Du hast es gerade mit Incentive gesagt, dem Brötchen im Kühlhaus ist das scheißegal, ob es minus 25 oder minus 18 hat. So, also was muss ich tun? Ich muss versuchen, mit denen zusammenzukommen, um sozusagen diese Energiestabilität, das Energiemanagement hinzukriegen. Und da, glaube ich, gibt es noch tausend Möglichkeiten, ob mit oder ohne KI, ob das die Blackbox ist, die ihr zwischenschaltet oder wo wir eben auf virtuelle Speicher zurückgreifen. Wir schalten ja auch unsere Solaranlagen auch ab, dafür kriegen wir auch Geld, ne, wenn wir die zur Netzstabilität reinkriegen. Also das ist, glaube ich, das höhere Ziel. Und wenn es runtergeht auf allen Ebenen, auf dem Residential, auf dem Commercial-Bereich und auf dem Großkraftwerkbereich, dann haben wir es eigentlich geschafft. Weil das ist bei 80% oder 100% erneuerbar eigentlich das Teuerste. Ja, da müssen wir hin.
Okay, dann die vielleicht letzte Frage, bevor wir dann absolut ins Networking übergehen. Nikolas.
Danke, Elan. Moin, Nikolas von Adfontis aus Kiel. Ich habe mal eine Frage. Ihr habt relativ häufig gesagt, Regulatorik ist so ein bisschen unser Problem. Ja, also eigentlich sind wir als Unternehmer alle ready und vor allem in der auch, wie du gerade sagtest, sind die Unternehmer auch bereit, ihre Verantwortung zu tragen. Jetzt ist es ja so, dass die Politik wird ja gewählt von den Wählern und die Wähler wohnen irgendwie in Deutschland über 50% in Mietshäusern und sind dementsprechend, also wir haben zum Beispiel als regionaler Solarinstallateur in Norddeutschland immer wieder Anfragen für Balkonkraftwerke oder auch immer wieder Anfragen für PV-Anlagen auf Mehrfamilienhäusern. Es ist halt einfach so, es macht keinen Sinn. Beides macht keinen Sinn. Ich glaube, Stefan, du hast das im Podcast auch schon ein paar Mal gesagt. Das ist alles irgendwie Kleinkleckserei und nervig. Und der Strom sollte, auch erneuerbarer Strom, sollte immer noch zwar dezentral, aber doch relativ kraftwerksnah, also kraftwerksähnlich produziert werden, weil es am effizientesten und am günstigsten ist. Meine Frage ist ein bisschen an euch, wie denkt ihr, dass der Strom sich günstiger entwickeln kann? Auch, also ich glaube, Tibber oder so ist nicht die Lösung für den Endnutzer, der in einem ganz normaler deutscher Mittelständler, der in einem, also Mittelstandsbürger, der in einem Mietshaus wohnt, da wohnen die meisten Deutschen. Ich habe jetzt gerade von den Stadtwerken Kiel eine E-Mail bekommen oder einen Brief, glaube ich leider. Ja, dein Strompreis war 32 Cent, ist ja wieder runtergegangen. Sorry, jetzt geht er wieder auf 38 Cent, weil Netzentgelte gehen hoch. Das heißt, der Strompreis für den Endkunden ist eigentlich nicht günstiger, als er in der Ukraine-Krise war. Der zahlt immer noch um die 40 Cent. Wie wird dieser Strom günstiger? Also habt ihr da Gedanken zu? Weil die wählen ja nachher diejenigen, die entscheiden würden, dass diese Regulatorik sich vielleicht endlich mal ändert, dass der Strom wirklich für alle günstiger wird. Aber wenn die Wähler, und das ist, die brauchen nicht den meisten Strom braucht die Industrie. Aber die Wähler sind ja diejenigen, die es nachher in die Politik entscheiden können.
Also ich glaube, die Summe ist natürlich schon entscheidend. Und ich sagte ja eben schon, das geht alles um Netzstabilität. Und alles, was ich dafür tun kann, dass ich Peaks oder Schwankungen aus dem Netz herausnehmen kann, hilft dem System. Die traditionelle Form, wie wir sie jetzt haben, basiert darauf, dass die Kosten für die Kilowattstunde, die wir erzeugen, vom Feedstock abhängt. Wie teuer ist Gas, wie teuer ist Öl und so weiter. Das hat sich jetzt schlagartig geändert. Die Kosten in Zukunft werden null mehr mit dem Feedstock zu tun haben. Sonne, Wind kostet nichts. Die Netzstabilität, das ist eigentlich der Hauptkostentreiber an diesem ganzen Thema. Also muss ich eigentlich versuchen, in alle Ebenen reinzukriegen. Niederspannung, Mittelspannung, Hochspannung, Höchstspannung. Da muss ich überall aktiv werden. Deshalb bin ich ganz fest der Meinung, dass alles, auch 1,5, Enviria, alles, was da draußen ist, werden alle gebraucht. Ist das Balkonmodul das günstigste? Nein, ist es nicht. Aber hilft das zur Akzeptanz? Ja, für diese Energiewende? Ja, würde ich sagen, ja. Also ein Teil davon ist es. Und ich bin der Meinung, ein Drittel ist Residential, ein Drittel Commercial, ein Drittel machen wir. Und die letzten 10% sind dann ein bisschen Building Integrated Photovoltaik, bisschen Balkonmodule und noch ganz viele andere Sachen, die vielleicht noch, die wir noch gar nicht kennen. Die Kombination ist spannend, um diese Last aus diesen unterschiedlichen Netzen herauszunehmen. Deshalb glaube ich, dass wir schon alles brauchen.
Also Netzentgelte, ein Problem, 100 Mal gesagt heute. Warum gibt es Abgaben auf Strom? Alle beschweren sich, es ist zu teuer. Das ist was, wo man aus meiner Sicht schon mal sagen könnte, Stromsteuer, warum eigentlich? Ja, Also nur mal so in den Raum geworfen. In einem Punkt würde ich dir widersprechen, so die Dynamisierung auf dem Grundpreis ist sehr wohl Teil der Lösung und deshalb ist Tibber und Konsorten und wie sie alle heißen, sehr wohl Teil der Lösung auch. Trotzdem hat es natürlich einen Impact auf den Sockel dann im Endeffekt.
Ich würde sagen, die Kombination aus allem macht's. Die Kurzfassung davon, ja.
Okay, das ist eine sehr gute Überleitung hier zum Schluss. Wir wollen noch euch die Möglichkeit geben, die nächsten halben Stunden, ich weiß gar nicht, wie lange wir hier das Office noch besetzen können von 1,5. Irgendwann müssen die vielen Kunden ja auch bedient werden. Sozusagen müssen wir den Kaffee austrinken und das Champagner-Roggenbrot aufessen. Für einige von uns geht's ja gleich rüber zur OMR. Und mir wurde schon die Frage gestellt, warum haben wir denn eigentlich angefangen mit dem Energiezone-Thema? Die Dynamik in der Diskussion und auch die verschiedenen Geschäftsmodelle, die man hier so sieht, so hat sich ja E-Commerce vor 15 Jahren angefühlt. Mittlerweile ist E-Commerce, so das ist ja mein Kernbereich, ein Markt, der dominiert wird von den großen Plattformen. Google, Meta stehen im Grunde genommen als Steuergebühreneintreiber sozusagen vor jedem Kunden. Dahinter kommen die anderen großen Plattformen, die es am besten bedienen konnten. Amazon im Wesentlichen in der westlichen Welt und das führt halt auch in den großen E-Commerce-Konferenzen zu einer, zu einer großen Depression. Da gibt es im Grunde genommen keine Lösung mehr nach vorne. Da gibt es gar nicht mehr diese Hoffnung. Also das, was wir hier diskutieren mit wie abhängig sind wir von China, das ist ja im E-Commerce seit 10, 15 Jahren schon der Fall. Das ist hier so ein, dass wir überhaupt noch die Möglichkeit haben, das hier mitzugestalten mit so vielen verschiedenen Geschäftsmodellen, wo es noch komplett offen ist. Was sind eigentlich die Layer dazwischen? Was sind eigentlich die Plattformen, die diese Gebühren am Ende kassieren? Hoffentlich nicht die klassischen Monopolisten wie die ehemaligen Schleswachs und Co., sondern irgendwie neuere, agilere Modelle, die zu günstigeren Strompreisen führen, damit mehr verbraucht werden kann, also den Pool noch ein bisschen länger heizen. Das ist ja mein Ziel für den günstigen Strom und nicht weniger verbrauchen. Das ist ganz cool und das ist, glaube ich, tatsächlich auch sozusagen ein gutes Stichwort gewesen mit sozusagen Auftakt einer Tradition. Ich glaube, die nächsten 10 Jahre sind wahrscheinlich so die spannendsten im Strommarkt. Jetzt ist es mit dem Balkonmodul beim Endkunden angekommen. So, mein Vater hat ein bifaziales Balkonmodul gekauft und sich weiße Farbe sozusagen auf das graue, auf die graue Gartenhütte gestrichen und ist der Meinung, dass das nochmal ein halbes kW pro Tag mehr bringt. Es ist schwierig, einen Nachweis zu erbringen, aber das ist genau das, was diese Akzeptanz erzeugt, dieses Spielkram. Das finde ich total cool und ich glaube, davon werden wir noch viele Beispiele sehen. Ich möchte mich nochmal bei Olivia bedanken, die da oben wahrscheinlich noch an der Kaffeemaschine steht. Vielleicht, weiß ich nicht, kann man schwer sehen. Ist sie noch da? Ja, großer Applaus. Empfehle euch tatsächlich mal links und rechts zu gucken und die Leute kennenzulernen. Es ist ganz interessant, dass die Leute, die hier sagen, ich bin von so und so, das sind immer neue Modelle, von denen ich noch nichts gehört habe oder das ist auf den E-Commerce-Konferenzen auch nicht mehr so spannend. Da hat man schon irgendwie alles mehrfach gehört. Deswegen bleiben wir da dran, bedanken uns und wir sind ja auch hier ein bisschen und ihr als Panelisten, großen Applaus, großes Dankeschön an euch. Ja. Zu Kevin komme ich gleich nochmal mit meinen ganzen Anwenderfragen und dann noch viel Spaß und viel Spaß auf der OMR.